So, ganz lecker. Wahrscheinlich ging es uns allen so, dass wir gedacht haben, Menschenskinder, wäre ich nur hier der Freiwillige gewesen. Ich habe mir jetzt mal eins genommen, ja. Wahrscheinlich von der Nummer 2, oder? Genau, Nummer 2. Sehr lecker. Sind die nachher Freigäbe eigentlich? Mal sehen, genau. Also, da gab es schon mal einen kleinen Vorlauf, weil man weiß ja nie, ob sowas funktioniert. Wir haben das mal in Schöckingen schon mal ausprobiert, damit wir auch wussten, na, ob das überhaupt funktioniert. Und so, und jetzt muss ich was gestehen. Jetzt bin ich gerade echt richtig verschrocken, weil da saß nur eine Frau und der Rest waren Männer. Und bei uns war es so damals, dass die Männer, also von 4 Männern oder von 3 Männern hat es einer rausbekommen und die Frauen sofort. Und jetzt hatte ich ein bisschen Sorge, aber Gratulation, in München scheint es irgendwie ganz anders zu sein. Da irgendwie zack und man weiß es. Das ist doch interessant, oder? So die Geschmacksnerven, wenn man sowas isst, die bringen sofort eine Erinnerung hoch und man weiß, ja, das ist klar, das ist also von meiner Mutter. Unbetrügbar von meiner Mutter. Da gibt's ganz interessante Untersuchungen darüber, nicht nur mit den Geschmacksnerven, sondern zum Beispiel auch mit dem Gehör. Es gibt Dinge, wo wir uns dran erinnern und es kann ganz lang zurückliegen. Also zum Beispiel Musik, Lieder. Vorher war die Frage nach Lieder. Zum Beispiel Lieder. Da verknüpft man mit einem Lied irgendwie ein Erlebnis. Zum Beispiel. Meine erste Freundin, die ich hatte, die wohnt in Urbach. Und immer wenn ich da die Straße entlang fahre, dann ist ja klar, dann weiß man, okay, die wohnt da drüben in Urbach. Und dann fällt mir immer sofort ein Lied ein, das wir beide gehört haben. Das ist unmittelbar damit verknüpft. Und gleichzeitig, und jetzt kommt's, kommen natürlich viele Erinnerungen hoch. Das ist mehr als nur dieses Lied. Sondern kommen Erinnerungen hoch, was war damals eigentlich? Und was hat das ganze Ding zu Bruch gebracht? Und dann spürt man plötzlich auch, manches tut auch irgendwie hat richtig wehgetan. Das ist eine Narbe, die sich da plötzlich zeigt und sagt, hey, erinnerst du dich daran? Oder wenn ich nur an meine Oma denke oder an meinen Opa, an das Haus, wo die gewohnt haben und nur dran denke und durch die Haustüre gehe, also gedanklich, dann steigt mir heute noch der Duft dieser Wohnung in die Nase. Wahrscheinlich könnte man jetzt gegenseitig erzählen. Als Pfarrer geht man auch in die Schule, aber selber als Schüler bin ich extrem ungern in die Schule gegangen, habe da auch ganz schlechte Erlebnisse gehabt, habe in Englisch und in Deutsch Lehrerin gehabt, die war Alkoholikerin. Das war ganz schwierig für mich, eine ganz schwierige Situation. Dann war es noch eine Klasse, die ganz unharmonisch war, wo ich drin war. Wenn ich heute in ein Schulgebäude gehe, auch als Lehrer, dann passiert mir es immer wieder, dass dieses Gefühl, in der Schule kann es doch nicht gut sein, so sich richtig nach oben spült bei mir. Und dann zu sagen, da betrügt dich auch was. Das ist zwar jetzt das Gefühl, das sich jetzt bestimmt, aber, jetzt muss ich schreiben mal nochmal dein Hirn ein, das ist die Narbe, die dich jetzt dran erinnert. Und das, was jetzt irgendwie so schnelle Beispiele waren von mir, das sind Lebensgeschichten, das kann jeder erzählen von uns. Und ich finde es sehr schön, dass sie heute alle hierher gekommen sind. Denn jeder von uns kann so eine Geschichte oder mehrere Geschichten erzählen. Heute sind es nicht Einzelne, die jetzt hier sozusagen bei diesem Thema jetzt gerade richtig sind, nach dem Motto, naja, eine Narbe und Vergebung, Versöhnung und Schuld und da gibt's was zurückliegt. Das ist nur ein Thema für Einzelne. Nee. Das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und vielleicht könnt ihr euch und sie euch heute Abend darauf einlassen. Das ist dann okay. Stimmt, ich lasse es mal zu und lasse es mal nochmal herkommen und will mal hören, wie eigentlich die Bibel zum Beispiel, also Gottes Wort, wie Gott selber damit umgeht und wie Gott selber uns eine Perspektive schenkt, mit diesen Dingen umzugehen. Es gibt ja fast kein Thema, das die Bibel nicht behandelt. Vielleicht nicht immer in Millimeterschritten, aber im Großen immer wieder. Und die ganz wichtigen Themen, dazu gibt es sogar Geschichten. Und eine Geschichte, die zu diesem Thema passt, das ist die Jakobsgeschichte. Und ich habe mir jetzt eigentlich nichts anderes vorgenommen, als diese Geschichte zu erzählen und hoffe, dass Sie und ihr immer wieder an einer Stelle einsteigen können und sagen, ja genau, jetzt kapiere ich's. Das ist eigentlich meine Situation auch. Und diese Geschichte, die zeigt uns, wie wir mit alten Dingen, die uns einholen, immer wieder, die uns erinnern an das, was geschehen ist und vielleicht auch unangenehm einholen, wie wir da damit umgehen können. 20 Jahre war es jetzt. 20 Jahre, da spricht Gott zu Jakob und sagt, Jakob, jetzt geh zurück. Was hat er alles erlebt, der Jakob? 14 Jahre hat er für zwei Frauen gearbeitet, weil er irgendwie betrogen wurde von seinem Schwiegervater. Und dann war er noch bereit, 6 Jahre nochmal zu arbeiten. 20 Jahre, aber er konnte gar nicht anders, denn es war klar, er hatte nur diese Möglichkeit zu existieren, weil er zu Hause hatte er es vergeigt. Sein Bruder, das Letzte, was er ihm hinterhergerufen hat, war, wart, wenn du mir unter die Hände kommst, dich bringe ich um. Was Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Der eigene Bruder aus der eigenen Familie droht unmissverständlich und nicht als leere Drohung. Wenn ich dich noch einmal sehe, bist du ein toter Mann. So viel war vorgefallen. So viel Schuld war da. So eine Erbstreitigkeit, das kann man sich nicht vorstellen. So viel Hass zwischen den beiden. Und der junge Jakob konnte gar nicht anders, als abzuhauen. Es war auch ein Hallodri. Das hat er gemerkt, spätestens nach 20 Jahren. Er hat gemerkt, was er alles falsch gemacht hat. Jetzt war er 20 Jahre weg, jetzt sagt Gott, jetzt geh nach Hause. Jetzt geh nach Hause, jetzt beginnt etwas Neues. Zurück an den Punkt, wo du abgehauen bist. Das war bestimmt kein leichter Gang. Und auf dem Rückweg ist noch einiges vorgefallen. Er hat es bereinigt mit seinem Schwiegervater, hat es bereinigt mit der Familie, so dass er dann wirklich in Frieden von der Seite aus, vom Rücken her, wirklich zurückgehen konnte. Aber je weiter er zurückkam, auch geografisch zurück in das Land, wo er ursprünglich gewohnt hat, je näher er wieder an dieses Land kam, je mehr kamen diese Erinnerungen hoch. Warte, wenn du mir unter die Hände kommst, dich bringe ich um. Jetzt steht er fast am Jordan. Und er weiß, wenn ich über den Jordan gehe, dann werde ich meinem Bruder begegnen. Und alles spült's nach oben. Alle Erinnerungen kommen hoch. Das mit diesen verkauften, einfachen Erbgeschichten. Das mit dem erschlichenen Segen, dass der Vater ihm die Hand auflegt, statt dem eigentlich Älteren. Alles kommt hoch. Wie der Vater aussieht, wie die Mutter aussieht, was er mit seinem Bruder erlebt hat, auch gut ist. Wie das war auf dem Feld früher. Wie das war, als sein Bruder jagen gegangen ist. Das alles. Die Stimme der Mutter. Der Geruch des Zuhause. Und jetzt steigt überm Wald ihn das Gefühl einer unglaublichen Angst. Wie soll das jemals wieder gut werden? Wie soll das jemals wieder gut werden? Und weil er ein schlauer Mann ist, es zu viel gebracht hat und gleichzeitig seinem Gott vertraut, mit dem er viel gesprochen hat und viel aufgearbeitet hat, ist er der Meinung, dann packe ich mal meine Trickkiste aus, damit das Ding wieder gut wird. Und er schnappt sich seine Diener, inzwischen war er reich, hatte viele Herden um sich geschart und viele Bedienstete bei sich. Seine Familie war groß, Gott hat ihm viele Söhne geschenkt. Das war richtig eine pulsierende Maschine eigentlich, eine Wirtschaftsmaschine und ein gesegnetes Volk geworden. Und er packt sich also einer seiner führenden Knechte und sagt, hey du, nimm dir mal noch einen Kollege und du nimmst dir auch noch mal einen Kollege und dann schnappt ihr euch jeder eine Herde und dann geht ihr schon mal rüber über den Jordan und zieht meinem Bruder Esau entgegen und wenn er euch fragt, wer seid ihr denn, dann sagt ihr, einen herzlichen Gruß von deinem Knecht, von deinem Bruder Jakob. Er möchte dir das schenken. Und so machen sie es. Sie teilen also die Geschenkherde auf in mehrere Teile und werden losgeschickt. Das dauert gar nicht lange, dann kommen die auch schon wieder zurück. Offensichtlich ist Esau in der Nähe. Und sie berichten ihm, wie diese Begegnungen waren. Und sie sagen, du Jakob, mit 400 Mann kommt er dir entgegen. Um Gottes Willen. Mit 400 Mann. Jetzt ist alles aus. Also kommt es jetzt doch zum Totalcrash. Also wird er jetzt doch das durchziehen, was mir eigentlich zusteht. Das, was ich nicht mehr gut machen kann, macht er eben jetzt klar. 400 Mann. Und er überlegt sich, was kann ich machen, was kann ich machen. Dann nimmt er seine ganze Familie, schickt sie über einen Seitenfluss an einen sicheren Ort, die ganzen Herden, die ganzen Knechte und dann seine enge Familie, Frauen und Kinder, über die andere Seite in Sicherheit. Wenn schon, dann nur mit mir. Und dann kommt die letzte Nacht. Als es dunkel wird, begegnet ihm plötzlich ein Mann. Und es beginnt eine unglaubliche Geschichte. Denn dieser Mann, der packt diesen Jakob und die beiden beginnen an zu kämpfen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Wahrscheinlich geht dem Jakob alles durch den Kopf. Und irgendwann merkt er, das ist nicht irgendjemand, mit dem ich hier kämpfe, das ist ein stärkerer als ich. Und irgendwann merkt er, als er diesen Mann noch am Kragen hat, das ist nicht irgendeiner, sondern ich kämpfe hier mit Gott. Langsam wird es schon Tag, beide sind total entkräftet. Da sagt dieser Mann, jetzt lass mich gehen. Und der sagt, nein, ich lasse dich nicht gehen. Es sei denn, du sagst mir jetzt zuerst deinen Namen, dann lasse ich dich gehen. Da schlägt ihm dieser Mann auf die Hüfte so kräftig, dass er gezeichnet sein wird für den Rest des Lebens. Eine Narbe bleibt zurück. Ein Erinnerungsmal. Ein Kennzeichen. Und dann wird deutlich, er hat nicht mit irgendjemandem gekämpft, sondern mit Gott. Was er diese Nacht getan hat, er hat es mit Gott ausgefochten, was ihn bedrängt und bedrückt, die alte Schuld, das er nicht mehr gut machen kann. Das hat er mit Gott ausgefochten. Und er merkt, jetzt darf dieser Gott nicht aus seinem Leben rausweichen. Jetzt muss dieser Gott da bleiben und nicht nur da bleiben, sondern jetzt muss Gott ihn segnen. Denn mit dem Segen Gottes getraut sich Jakob auch eine neue Begegnung. Und er sagt es diesem Mann, er sagt, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich jetzt. Und das macht der Mann. Und noch mehr. Er sagt zu ihm, bis hierher warst du Jakob. Jakob hat, dieser Name hat eine Bedeutung, das heißt, so viel wie der Fersenhalter, der Hinterlistige, der Hintertriebene. Ab jetzt bist du nicht mehr Jakob. Ab jetzt sollst du Israel heißen. Israel hat auch eine Bedeutung. Der Name heißt Gottesstreiter. Der, der mit Gott kämpft. Der, der seine Sachen, seine Not mit Gott ausfechtet. Der, der auch mal eine ganze Nacht aufs Ganze geht und mit Gott alles nicht nur bespricht, sondern auskämpft. So sollst du heißen. Denn du bist einer, der seine Gegenwart, seine Zukunft und seine Vergangenheit mit Gott ausfechtet. Ab dem Moment ist alles anders. Zu Beginn habe ich gefragt, wo kann uns diese Geschichte einholen? Was können wir denn mitnehmen aus dieser Jakobsgeschichte? Wie kann es in unserem Leben irgendwo einen Punkt geben, wo uns das vielleicht hilft? Vielleicht ist es ja so, dass wir nicht gerade eine Mordgeschichte am Hals haben. Dass uns jemand droht. Aber vielleicht ist die Erbgeschichte nicht so weit aus der Luft gegriffen. Die Erbstreitereien. Oder ganz heftige Streitereien, die schon so lang her sind und deswegen so verfahren sind. Oder Verletzungen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie das jemals wieder gut werden soll. Dass man es gar nicht mehr hinbekommt. Dass wir das gar nicht mehr schließen können irgendwie. Gar nicht mehr zurechtrücken. Dann kann diese Geschichte, wie Jakob das mit Gott ausfichtet, zu unserer Geschichte werden. Mit Gott ausfechten. Und sagen, ich lass dich nicht weg aus meinem Leben. Du bleibst bei mir. Segne mich. Ich möchte gern meine Gegenwart, meine Zukunft und das, was hinter mir liegt, das möchte ich, dass es unter deinem Segen liegt. Und zwar nicht nur die guten Seiten, sondern eben genau das, dass ich ja so gerne gar nicht hochkommen lasse, sondern das doch eigentlich schon vernarbt ist. Dass ich das zulassen kann und sage, ja, und jetzt lege ich das unter deinen Segen. Nicht, dass irgendwie nivelliert wird. Nicht heile, heile Segen. Nicht irgendwie, jetzt ist irgendwie alles gut oder so. Sondern mit dem Wissen, wenn es unter Gottes Hand liegt, unter Gottes Segen liegt, dann weiß er einen Weg, der richtig ist, wie es jetzt weitergeht. Und so passiert es bei Jakob. Am nächsten Tag holt Jakob seine Herden zurück, seine Knechte zurück, seine Familie zurück. Und kaum hat er die alle zurückgeholt, sieht er schon am Horizont, wie da hinten irgendwie, so stelle ich es mir vor, eine riesen Staubwolke sich entwickelt, da auf der großen Weite. Und er merkt, jetzt kommt der Esau. 400 Mann und wahrscheinlich nicht nur Männer, sondern womöglich bringt er auch noch mehr mit. Womöglich sogar eine Kriegsmaschinerie, was der auch immer mitbringt. Und jetzt kommt vielleicht auch nochmal diese ganze Angst hoch. Wahrscheinlich war er nicht cool. Aber er stellt sich dieser Situation. Ich lasse dich nicht gehen, Herr, es sei denn, du segnest mich. Und jetzt stellt er sich. Und ganz interessant, wenn man das liest in der Bibel, wie er das macht, er nimmt seine Frauen und seine Kinder, die reiht er vor sich auf und macht sich schutzlos und stellt sich hin. Und der Esau kommt und hält an mit den 400 Mann vor ihm und steigt ab. Und da steht der Jakob und er signalisiert Esau, so wie wir früher miteinander waren, du findest mich heute nicht mehr vor, wie ich damals war. Ich bin der Jakob nicht mehr. Ich war's. Ich habe dich reingeritten. Aber ich bin's nicht mehr. Ich bin ein veränderter Mensch. Ich habe eine Geschichte hinter mir. Ich habe einen Weg hinter mir. Schau mal, meine Frauen. Schau mal, meine Kinder. Schau mal, meine Geschichte. Es ist etwas passiert mit mir. Sich der Situation stellen. Nicht wieder der alte Jakob sein, hinterlistig, durch den Hinterausgang raus, sondern sagen, jawohl, dem stelle ich mich. Dem stelle ich mich wirklich. Und der Ausgang ist offen. Der Jakob wusste ja nicht, ob das Ding Happy End mäßig ausgeht oder ob der Esau eben doch die Keule auspackt. Das weiß er ja nicht. Aber sich dem stellen, er weiß, das ist jetzt der richtige Weg. Es ist immer so. Wenn Gott mit einem geht, dann geht er mit einem da durch. Durchgehen. Nicht außenrum gehen. Nicht abhauen. Durchgehen. Und er geht mit durch. Er hat es uns selber vorgemacht. Bei euch hier in der Kirche, da hängt es ganz groß als bestes Beispiel. Durchgehen durch diese Welt. Durchgehen durch dieses Leid. Für dich habe ich es gemacht. Ich bin den Weg schon für dich durchgegangen. Jetzt schau auf mich. Sorg dich nicht, das ist das Richtige. Dein Leben ist gesegnet durch das, dass ich bei dir bin. Bis in Ewigkeit. Wie das jetzt auch ausgeht. Wie das Ding jetzt auch ausgeht. Vielleicht kann das für uns bedeuten, zu sagen, okay, das Gespräch suche ich. Aber ich stelle mich hin und sage der anderen Person, ich bin heute eine andere als damals. dass man sich dem stellt und sagt, jetzt trage ich so viele Jahre mit mir rum, als du mich damals verletzt hast. Jetzt will ich es wagen, und zwar nicht, weil ich der Starke bin, sondern weil ich weiß, dass Gottes Segen auf mir liegt, weil ich es mir erbeten habe, weil ich weiß, dass Christus bei mir ist, und ich möchte das aufbringen und hinstehen und sagen, hey du, ich bin heute ein anderer als damals, aber du hast mich endlos verletzt. Ich will dir sagen, du hast mich endlos verletzt. Damit auf der Ebene wieder etwas entstehen kann, womöglich. Oder die Keule ausgepackt wird. In der Jakobsgeschichte steigt auch Esau von seinem Reittier. Und die anderen auch. Und Esau signalisiert, auch ich bin ein anderer. 20 Jahre haben mich verändert. Gott ist einen Weg mit mir gegangen. Schau uns doch an. Und die beiden gehen aufeinander zu, fallen sich um den Hals und weinen. Und weinen. Und weinen. Jetzt könnte man meinen, damit hört die Geschichte auf. Aber das wäre vielleicht etwas verlogen. Denn vielleicht geht es uns so, dass wir sagen, ja gut, das kennen wir ja schon. Aber das Problem ist doch eigentlich, dass es uns wieder einholt. Und tatsächlich, der Jakob, den holt es auch immer wieder ein. Und übrigens, es muss dann auch nicht alles irgendwie nur noch ein Halleluja sein. Deswegen entscheiden die beiden sich, geh mal du mit deinem ganzen Volk in die Richtung und ich gehe dahin und lass uns gute Brüder sein. Und so machen sie es. Der eine in die eine Richtung, der andere in die andere. Räumliche Trennung. Aber die Versöhnung ausgesprochen und ausgeheult. Der Jakob geht also in sein neues Gebiet. Gott weist es ihm sogar zu, sagt, wenn du dort lebst, dann wird es dir gut gehen. Und so ist es auch. Und kaum hat er sich richtig heimisch gemacht, da sagt Gott zu ihm, Jakob, ich möchte, dass du an den Ort gehst, an dem ich zum ersten Mal dir begegnet bin, als du von Esau geflohen bist. Jetzt geht das ganze Ding von vorne los. Der Jakob fragt aber gar nicht groß, weil er wahrscheinlich genau spürt und wusste, das kommt ja immer wieder hoch. Vergebene Schuld kann uns immer wieder trotzdem belasten. Dinge, die man nicht mehr in Ordnung bringen kann, auch wenn sie ausgesprochen sind, die belasten uns immer wieder. Denkt man nur mal an Kriegserlebnisse oder was auch immer. Wenn man sagt, es ist zwar vergeben, aber der Schaden ist noch da. Ich kriege das nicht weg. So gern hätte ich es weg. Und dann geht der Jakob an diesem Ort, wo er auf dem Boden lag nachts und wo ihm Gott durch die Himmelsleiter begegnet ist. Und an der Stelle sagt Gott, ich möchte gerne, dass du hier einen Altar baust. An dem Ort, wo dein Schmerz am größten war. Und das macht er. Dann baut er diesen Altar auf, Stein auf Stein, geht auf die Knie und betet und sagt, Herr, hier soll dein Haus sein, Bethel. Mich hat es fasziniert, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, das ich eins zu eins übernehmen kann. Dort, wo es am meisten wehtut, dort, wo es am meisten mich wieder einholt, dort sagt Gott, umgeh den Weg nicht, umgeh diesen Punkt nicht, sondern stell dich diesem Punkt, wenn es dich einholt, auch nach 20 Jahren und bau an der Stelle einen Altar Gottes auf. Dort will ich der Herr drüber sein und bete mich darüber an. Bete mich über den Ort deines Schmerzes an. Und immer wieder ist Jakob dorthin gegangen und übrigens auch seine Nachfahren. Denn es ist die Versöhnungsgeschichte Gottes mit diesem Menschen gewesen. Und es ist die Geschichte, wie Gott uns auf den Weg bringt, wie uns unsere Vergangenheit nicht überwältigt, sondern Gottes Gegenwart durch Jesus und seine Zukunft schenkt. Deswegen hat er dieses Kreuz aufgestellt. An dem Ort Gottes, seines größten Schmerzens. Dort hat er das Kreuz aufgestellt. Er hat gesagt, dort, wo es mir am meisten wehtut, dass er so weit weg seid von mir, dass er mich schlagt, dass er mich auslacht, dass er mich meidet, dass er die Schuld angehäuft hat, dort möchte ich einen Altar aufbauen, einen Opferaltar, damit ihr den Zugang neu findet zu mir. So macht es uns Gott vor. Golgatha. Und er überwindet das, damit wir überwinden können. So ein Ort an so einem Altar, das kann ein Fest werden, ein Fest der Versöhnung. Das kann immer wieder im Alltag ganz praktisch werden. Zum Beispiel, indem man sich vielleicht eine Karte in den Schreibtisch hineinlegt, die einen erinnert. Oder dass wir vielleicht etwas haben, das uns erinnert an diese alten Zeiten, wenn die uns einholen. Und dass wir sie nicht verstecken, sondern bewusst vorholen und aus diesem Gegenstand einen Altar machen. Und zwar einen Altar, über den wir Gott anbeten. Und sagen, auch das ist dein Ort und über diesem Ort bete ich dich an. Ich möchte, dass es ein Fest wird, weil du der Sieger bist über meine Vergangenheit und weil du mir eine Zukunft schenkst nach vorne. Denn ich bin heute ein anderer als damals. Du hast eine Geschichte geschrieben mit mir. Danke für das Fest der Versöhnung.